Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Heiße Show. Wir wollen heute über ein sehr, sehr aktuelles Thema sprechen, nämlich Verschlüsselungstrojaner. Genau in dieser Woche hat GoldenEye zugeschlagen und darüber möchten wir heute mit unseren Security-Experten von Heise Security sprechen, nämlich mit Dennis Schiermacher und Ronald Eikenberg, denn euch haben ganz viele Leser-Mails erreicht, weil die Verschlüsselungstrojaner per Mail angekommen sind und teilweise auch Systeme verschlüsselt haben.
Ja, genau. Also das ging bei uns Dienstag früh, schlugen da die ersten Mails auf. Und das waren wirklich extrem, extrem viele Mails. Also wir hatten dann im Laufe des Tages, sind glaube ich an die 200 Leser-Mails reingekommen, die dann schon teilweise von GoldenEye betroffene Rechner hatten, die dann auch schon verschlüsselt waren. Und das war eigentlich ganz, ganz schön, mal so von Lesern auf so eine große Sache hingewiesen zu werden, wo wir dann auch schon gemerkt haben, so okay, da kommen jetzt immer mehr Mails rein und so, GoldenEye, Ransomware, das ist offensichtlich was richtig Großes, ne? Und dann haben wir uns da halt hintergeklemmt, ein bisschen analysiert und immer mehr Zuschriften bekommen und dann auch von Lesern das Feedback und viele Infos eingesammelt. Und dann haben wir halt auch so schnell wie möglich dann die erste Meldung dann schon rausgehauen. Und es hat sich dann ziemlich schnell rausgestellt, es sind wirklich gezielte Attacken gewesen gegen Personalabteilung. Also die haben da richtig gute Mails bekommen auf offene Stellen, die auch wirklich ausgeschrieben sind. Und die Mails sind wirklich in richtig gutem Deutsch formuliert. Also da ist vielleicht ein oder zwei Kommafehler sind da drin, aber ansonsten sind die richtig, richtig glaubhaft gemacht. Und im Anhang findet sich dann ein PDF, das ist nicht gefährlich, und eine Exit-Tabelle. Und die Exit-Tabelle ist halt gefährlich, wenn man die öffnet halt. Und man muss auch nochmal sagen, also mit dem alleinigen Empfang von der Mail passiert erstmal gar nichts, ne? Also da muss dann schon jemand in der Personalabteilung wirklich offensiv dann den Dateianhang, also das Excel-Dokument öffnen, damit die Infektion starten kann. Und in dem PDF ist dann auch nochmal so ein Bewerbungstext drin. Und wir hatten auch wirklich ein paar Leser, die haben uns geschrieben, das liest sich alles so gut und sieht so echt aus. Also allein aus diesem PDF-Text, der dann quasi das Opfer noch weiter überzeugen soll, diese Excel-Tabelle zu öffnen. Also ein paar Leser haben dann gesagt, die hätten fast schon geantwortet, ja, wir würden sie gern zum Vorstellungsgespräch einladen. Und das ist also wirklich eine äußerst gezielte und perfide Nummer, ne?
Und obwohl man eigentlich alles selber dann starten muss, also man muss dann, wenn man die Excel-Tabelle geöffnet hat, muss man noch Makros aktivieren. Dazu wird man aufgefordert, genau. Obwohl man das machen muss. Also es ist halt so gut, die E-Mail ist so gut gestaltet, dass man tatsächlich überzeugt wird, das zu tun im Zweifel.
Ja. Also darauf spekulieren die halt, ne? Und dadurch, früher hatte man ja immer irgendwie Spam-Mails bekommen, da waren die Sätze so krude, da war kein komplett deutscher Satz drin. Da ist natürlich jeder, hat schon gemerkt, okay, da stimmt irgendwas nicht halt, ne? Aber das ist jetzt wirklich schon, muss man ganz klar sagen, ist schon so eine neue Dimension von Betrüger-Mails halt, ne? Und klar, der Risikofaktor ist jetzt in dem Fall keine Sicherheitslücke oder irgendwas, ist dann immer noch der Mitarbeiter halt, ne? Also und deswegen ist es halt auch sehr, sehr wichtig, dass man jetzt fernab auch von Ransomware oder so, dass man einfach seine Mitarbeiter allgemein wirklich schult, dass die aufpassen, welche Mails reinkommen und dass man dann auch unter keinen Umständen wahllos dann Dateianhänge öffnet, ne? Das Problem ist natürlich in der Personalabteilung, da trudeln, denke ich mal, in einem großen Unternehmen am Tag irgendwie 10, 15 Bewerbungs-E-Mails ein und da ist es wahrscheinlich auch schon so ein bisschen Routine, dass man die Dateien dann öffnet, wobei es ja auch ein bisschen seltsam ist, eine Bewerbung in eine Excel-Tabelle zu packen. Also verstehe ich jetzt nicht, warum die Drahtzieher von GoldenEye da keine Word-Datei genommen haben, weil da hätten sie auch diese Makrofunktion dann missbrauchen können, um dann GoldenEye dann letztlich auf den Rechner zu holen, ne?
Also es hat ja scheinbar oft genug funktioniert. Eine Frage, die oft gestellt wird, ist, woher haben die denn diese konkreten Details zu stellen und auch vor allem zu Ansprechpartnern, weil ja Personalabteilungen sehr gezielt angeschrieben wurden und eben auch ganz konkret bestimmte Mitarbeiter, deren E-Mail-Adresse auch gar nicht öffentlich auf der Firmenseite war.
Ja, also das ist schon, also muss es irgendwo schon eine Art Datenleck gegeben haben, ne? Also es wird spekuliert, viele Leser vermuten dann auch eventuell ein Datenleck bei der Arbeitsagentur. Die Arbeitsagentur hat uns gegenüber gesagt, nee, da ist nichts und wir können nichts bestätigen. Und es gibt dann aber auch noch, da wurden wir auch darauf hingewiesen, andere Portale im Netz, wo dann Stellenanzeigen teilweise auch öffentlich sind, wo dann die Infos aus diesen Betrüger-Mails dann zu finden sind. Und also da hat sich auf jeden Fall jemand richtig Mühe gemacht, da perfektes Social Engineering quasi betrieben und sich das dann irgendwo alles zusammengesammelt. Also und über die Quelle kann man jetzt nur spekulieren, aber wie gesagt, das ist Social Engineering par excellence. Ne? Also besser kann man es eigentlich nicht machen. So, ne?
Ja. Das ist eine ganz perfide Sache, weil also, es gab ja vorher schon solche Angriffe auf Firmen, dass sich Leute, Angreifer, Details von Firmenwebseiten gesucht haben und dann eine Mail formuliert haben, die diese Person interessieren könnte mit Anhang. Aber dass das jetzt im großen Stil passiert, also dass da massenweise Stellenanzeigen oder Daten aus anderen Quellen ausgewertet werden, um dann die Personalabteilung anzuschreiben mit einer vermeintlichen Bewerbung, das ist in dieser Form neu und das ist eben sehr gefährlich und deswegen wahrscheinlich auch so erfolgreich.
Na, also in der Vergangenheit war es dann oft, dass man eine Betrüger-Mail bekommen hat, dann da war dann irgendwie eine Rechnung, eine vermeintliche Rechnung im Dateianhang. Das war dann immer so die Schiene, wie die versucht haben, Ransomware zu verbreiten. Und das kann unter Umständen auch ins Auge gehen. Wir hatten zum Beispiel einen Fall, da hat uns jemand von einem Autohaus geschrieben und der hat eine Mail bekommen von einem Vertriebler, mit dem er auch zusammenarbeitet. Also da wurde offensichtlich die Mailadresse gekapert und der hat dann gesagt, so, Sie müssen noch das und das Teil bezahlen und die Rechnung war dann aber eine Word-Datei mit Makros, die dann halt, in dem Fall war es, glaube ich, Locky, den Erpressungstrojaner runtergeladen haben. Also das war auch schon perfide, aber jetzt ist es halt wirklich extrem gezielt und wirklich gut gemacht.
Und man kann auch feststellen, dass es gerade im Jahr 2016 relativ viele Erpressungstrojaner wohl sehr erfolgreich waren. Also du hast jetzt gerade schon von Locky gesprochen. Ja. Dann gibt es, glaube ich, noch, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Petya. Jürgen Schmidt von Heise Security hat auch schon Ende letzten Jahres darauf hingewiesen, dass eben diese Angriffe über Makros wiederkommen. Die gab es halt schon mal und die waren eine Zeit lang weg vom Fenster, kann man so sagen, oder wurde nicht so viel benutzt und jetzt plötzlich wird es wieder eingesetzt. Eine Frage, die wir vielleicht auch noch für Zuschauer klären sollten, wäre, welche Betriebssysteme sind wirklich gefährdet?
Also aktuell, also Erpressungstrojaner, die haben es im Grunde ausschließlich auf Windows-Systeme abgesehen. Ne? Also es gab schon mal ein paar Testballons, da gab es einen Erpressungstrojaner Keyranger für Linux, dann gab es noch einen für macOS, komme ich jetzt gerade nicht auf den Namen, aber das waren eher so, also wir stufen das so als Testballon ein. Ne? Also die richten sich schon offensiv dann gegen Windows-Nutzer. Und mit der Makro-Funktion, dass man darüber einen Schädling auf den Rechner ziehen kann, das betrifft unserer Einschätzung nach dann ausschließlich Office-Nutzer. Weil ich glaube, in LibreOffice ist es dann schon so geregelt, dass diese spezifische Makro-Geschichte, so wie sie die umgesetzt haben, um GoldenEye auf den Rechner zu holen, ich glaube, das funktioniert mit LibreOffice nicht.
Okay. Dann als grundsätzliche Frage, du hast ja gesagt, das ist halt sehr gut gemachtes, Spear-Phishing kann man, glaube ich, auch schon fast sagen, weil diese E-Mails gezielt, sind so sehr, sehr gezielt formulierte E-Mails und dass man da kaum noch den Betrug erstmal feststellen kann. Aber wie kann man sich denn überhaupt wehren?
Tja, das ist die Krux. Ne? Es ist natürlich logisch, dass man auf einem Windows-Rechner einen aktuellen Virenwächter installiert haben muss, ne? Mit aktuellen Virensignaturen und allem drum und dran. Das Problem ist, dass es, wenn dann eine neue Ransomware kommt oder allgemein ein neuer Trojaner im Umlauf ist, sind die den Anbietern von Antivirensoftware halt noch nicht bekannt. Das heißt, Avira und Kaspersky und Co., deren Wächter haben gar keine Chance anzuspringen, weil sie den nicht kennen. Das kann dann zwar über heuristische Maßnahmen passieren, aber Heuristik ist auch immer so eine Gratwanderung, ne? Weil die kann auch zu spitzfindig sein, dann gibt es einen Fehlalarm und die analysieren dann halt Dateien auf möglich verdächtiges Verhalten und das kann dann auch nach hinten losgehen. Und bei GoldenEye war es auch wie bei Locky und Co. am Anfang, gab es eine Erkennungsrate, die war katastrophal. Also da hat eigentlich ist kein Wächter angesprungen. Mittlerweile ist es so, dass das GoldenEye-Sample, was uns zugespielt wurde, das wird jetzt von den meisten erkannt. Aber es kann natürlich sein, dass jetzt schon wieder ein neues Sample unterwegs ist und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Ne? Und es gibt dann noch verschiedene Tools, wie zum Beispiel von Malwarebytes, Anti-Ransomware oder auch von Bitdefender. Mhm. Die sind dann explizit sogenannte Anti-Ransomware-Tools. Die überwachen dann den Computer nach verdächtigen Aktivitäten, die auf eine Erpressungstrojaner zutreffen. Zum Beispiel, wenn irgendwie viele Festplattenzugriffe stattfinden, die Prozessorlast steigt, wäre das ein möglicher Hinweis auf dass irgendwas verschlüsselt wird. Und die Dinger springen dann im besten Fall an. Also es wäre noch eine zusätzliche Lösung neben einem normalen Antivirenwächter. Teilweise haben die Anbieter Kaspersky und Co. diese Anti-Ransomware-Geschichten aber auch schon in ihre normalen Antiviren-Produkt-Suites schon mit eingebettet. Also das ist dann zum Teil schon mit drin. Ne? Aber man muss auch nochmal ganz explizit sagen, Mitarbeiterschulen wirklich da also man muss die dafür schärfen, dass die aufpassen müssen, was reinkommt. Und teilweise kann man sogar fast sagen, öffnet bitte keine Dateianhänge, wenn ihr keine Mail explizit von dem und dem Kunden erwartet. Bei Bewerbung ist es natürlich schwierig, weil da bewerben sich Leute teilweise spontan und so. Aber im schlimmsten Fall sollte man dann auch mit der IT-Abteilung nochmal Rücksprache halten, bevor man irgendwas öffnet.
Ja, also es gab eine Leserzuschrift vor der Sendung und da fragt der Herr Köppe, ist es denn nicht möglich oder gibt es überhaupt Mail-Provider, die vielleicht direkt so Anhänge blockieren bzw. nicht weiterleiten? Und einen nur darauf hinweisen, da ist etwas für Sie angekommen, aber das im Grunde nicht mehr an den Nutzer weitergeleitet wird.
Das sollte eigentlich vor allem in einer Firma oder einem Mail-Anbieter wie Google Mail oder so, sollte das schon passieren. Aber im Grunde kann man da auch so ein bisschen diese Virenwächter-Problematik drauf münzen, weil die Systeme, die Mails scannen, berufen sich ja dann auch auf Signaturen und gleichen ab. Und wenn der Schädling zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt ist, dann rutscht er natürlich auch durch. Ne? Und darauf spekulieren die Ransomware-Entwickler ja natürlich auch. Ne? Die haben dann auch verschiedene Verdeckungstaktiken, die sie bei ihrer Malware anwenden, dass sie dann unterm Radar von Antivirenlösungen oder von Mail-Scan-Anwendungen laufen und sich dann trotzdem halt noch durchschummeln können halt. Ne?
Mhm. Ein Problem ist, dass eben auch die Kriminellen eben die Virenscanner haben. Also die testen ihre Schädlinge so lange und modifizieren sie, bis sie an allen bekannten, verbreiteten Virenscannern vorbeikommen, sodass man davon ausgehen muss, dass ein Virenscanner, den man jetzt auf dem System hat, eine frische Mail gar nicht erkennen kann, weil die einfach entsprechend modifiziert wurde, um dann nicht sich dieser Erkennung zu entziehen.
Also wir waren ja auch immer wieder vor Spam-Mails oder vor Phishing-Mails oder jetzt auch vor so welchen Mails und Ransomware und sagen, und einer unserer Tipps war ja immer, lass die Mail im Zweifel 2 Tage liegen, weil dann die meisten Virenprogramme dann doch etwas finden könnten oder beziehungsweise nicht finden könnten, sondern es dann erkennen. Ist das immer noch ein guter Tipp oder ja, einer der schlechteren?
Es erhöht natürlich die Erkennungswahrscheinlichkeit. Aber es gab auch schon Fälle, insbesondere bei Loki. Mhm. Der wurde offenbar schon verteilt, bevor er aktiv war. Also die haben diesen Schädling erstmal verteilt auf ganz viele tausend Rechner in Deutschland. Der hat dann da geschlummert und hat nichts gemacht, bis er dann irgendwann den Befehl bekommen hat, Daten zu verschlüsseln. Und erst dann wurde bekannt, dass was dahinter steckt eigentlich hinter Loki. Und wenn sich sowas wiederholt, können da auch schon mal ein paar Wochen dazwischen liegen, zwischen der Verteilung und der Erkennung durch die Virenscanner.
Okay.
Aber grundsätzlich erhöht es natürlich die Wahrscheinlichkeit.
Klar, wobei das in einem Produktionsalltag in irgendeiner Firma teilweise auch schwierig ist, wenn man dann eine Mail irgendwie Tage oder sogar Wochen, geht ja oft gar nicht halt. Ne? Also es ist schon auf jeden Fall eine perfide Situation dann. Ne?
Noch eine Frage von Zuschauern ist, was ist denn eigentlich, was wird denn überhaupt verschlüsselt auf den Rechnern und ist es da relevant, ob ein Nutzer einfach nur Nutzerrechte hat oder Admin ist?
Also bei GoldenEye ist es so wie eigentlich bei aller Ransomware. Also die greifen sich persönliche Daten, wie zum Beispiel Doc-Dateien, JPEG-Bilder. Also die haben verschiedene Dateierweiterungen quasi einprogrammiert, die sie sich greifen sollen und die gehen halt auf alle Daten, wo es dem Nutzer wirklich wehtut. Ne? Weil wenn ich dann überlege, alle Bilder von meinen Kindern sind irgendwie jetzt verschlüsselt, ne? Oder Arbeitsdokumente, Word-Dateien sind verschlüsselt, das ist natürlich der Super-GAU. Und bei GoldenEye muss man aber noch unterscheiden. Also GoldenEye ist ja ein Nachfolger von Petya und Misha, das war dann die nächste Variante von Petya. Und GoldenEye verschlüsselt in zwei Stufen. Also wenn man sich den eingefangen hat, dann geht er erst auf die Dateien auf dem Rechner, also verschlüsselt alle Word-Dateien, Bilder und so weiter. Und wenn er das erfolgreich beendet hat, dann macht er einen Neustart und blendet dann so ein Fake-Check-Disk-Bildschirm ein und verschlüsselt, also prüft nicht die Festplatte, sondern verschlüsselt in Wirklichkeit den MFT, also ist der Master File Table von der Systemfestplatte. Und wenn er das auch noch erfolgreich geschafft hat, dann ist der Rechner verschlüsselt und aber auch gesperrt. Also das heißt, der Super-GAU ist noch größer geworden, man kann auf den Rechner gar nicht mehr drauf zugreifen. Und wenn man den dann wieder anmacht, erscheint immer nur dieser Erpresserbildschirm und die verlangen 1,3 irgendwas Bitcoin, umgerechnet sind das 940 Euro, die man da zahlen muss, wenn man den Schlüssel haben möchte. Und es ist aber auch nicht klar, wenn man bezahlt, ob man den Schlüssel dann überhaupt bekommt, weil klar, es sind Kriminelle, ne? Man kann es nicht empfehlen, das Lösegeld zu zahlen, das kann man nicht machen. Ne?
Also es gab schon Erpressungstrojaner, die haben höflich um eine Zahlung oder ich glaube auch Gutscheine, Gutscheinzahlungen gab's gebeten. Auch schon mal, ja. Oder welche, die zwar verschlüsselt haben, aber der Schlüssel war auffindbar. Also man musste gar nichts bezahlen. Ja. Und ansonsten verlangen die aber wirklich viel Geld. Also da müssen sich die meisten unbedarften Nutzer dann auch noch mit Bitcoins auseinandersetzen.
Richtig, ja.
Weil die Kriminellen dadurch eigentlich so diese Finanzwege am besten verschleiern können, oder?
Aber nochmal, um auf die Nutzerrechte zurückzukommen, ist ja auch eine wichtige Sache. Also in der Regel ist es so, dass teilweise dieser UAC-Dialog dann von Windows auftaucht, wenn der Schädling halt mehr Rechte einfordert. Das heißt, es wäre nochmal ein zweiter Punkt, nach dem Öffnen von einer Word-Datei mit Makros oder Excel-Tabelle, noch ein Fall, wo der Nutzer explizit was machen muss, damit die Infektion stattfindet. Aber wir hatten auch schon Verschlüsselungstrojaner beobachtet, die haben sich dann teilweise irgendwie in legitime Windows-Prozesse, laufende Prozesse einfach reingeschossen über verschiedene Wege und konnten so dann an höhere Nutzerrechte kommen, sodass sie dann ihr Schadenswerk dann verrichten konnten, ohne dass teilweise das Opfer davon was mitbekommt. Also im schlimmsten Fall ist es so, man bekommt eine Mail, öffnet eine Word-Datei mit Makros und dann kriegt man gar nichts weiter mit, aber der Rechner wird schon verschlüsselt im Hintergrund. Also
und dafür habt ihr ja auch Tipps gegeben. Also wenn man merkt, also man hat leider schon, man hat das Ganze schon geöffnet, man hat die Makros aktiviert und dann geht einem das Licht auf.
Ich
muss jetzt alles stoppen. Ja, dann,
also in der Regel ist es jetzt so, die Erpressungstrojaner platzieren dann an verschiedenen Teilen auf der Festplatte, platzieren die dann ihre Erpresserbotschaft. Ne? Das ist meist eine Textdatei mit riesigen Buchstaben, Ransomware, all your files are encrypted oder so. Wenn man irgendwo merkt, dass solche Dateien plötzlich auftauchen, ist unsere Empfehlung wirklich den Rechner einfach hart ausschalten. Also nicht Windows runterfahren, sondern wirklich bei einem Tower nach hinten greifen.
Stecker ziehen.
Und genau, Stecker ziehen oder den Powerknopf vom Netzteil drücken, sodass der Rechner wirklich komplett hart ausgeht. Weil umso länger das Windows läuft, ne, logischerweise umso länger kann er dann verschlüsseln halt. Ne? Und selbst wenn dann ein Rechner infiziert ist, und man schaltet ihn hart aus und macht ihn dann wieder an, dann in der Regel wird dann auch weiter verschlüsselt. Ne? Also wenn der Fall eingetreten ist, hart ausschalten, am besten Admins Bescheid sagen, Festplatte ausbauen und dann weitere Schritte irgendwie evaluieren. Ne?
Ja, also einige Nutzer haben auch gefragt, welche Dateiendungen haben denn diese Hinweise? Also teilweise sind es Textdateien.
In der Regel. Oder es waren, glaube ich, ab und zu auch schon mal HTML.html-Dateien. Und bei den Dateien, eigentlichen Dateien, Word-Dokumenten und so weiter, die der Erpressungstrojaner verschlüsselt. Da war es früher meist so, dass dann zum Beispiel Locky hat dann .locky hintergehängt. Da konnte man auch eindeutig identifizieren, was das für ein Erpressungstrojaner war. Und da waren teilweise auch die Dateinamen noch erhalten. Also aus Urlaubsbild1.jpg wurde dann Urlaubsbild1.locky. Ne? Heutzutage ist aber die Regel, dass die dann auf Zufallsnamen setzen. Also die machen aus der Datei irgendwas Unleserliches und hängen dann auch noch eine unleserliche Endung dran. Das hat dann den Nachteil für das Opfer, dass es den Überblick verliert, was überhaupt verschlüsselt wurde. Ne? Also noch ein perfider Aspekt halt. Und wenn man auch solche Dateien sieht, wenn die plötzlich auftauchen, also wenn sich die normalen Dateien verwandeln quasi, gilt auch hart ausschalten dann. Ne?
Okay, also zu jedem Zeitpunkt dann den Stecker ziehen, wenn man schon alles aktiviert hat und die Verschlüsselung gestartet ist und man es noch gemerkt hat. Das andere war am besten erst gar nicht diese E-Mails öffnen oder genau lesen, richtig, genau überprüfen, ja. Links auch mit dem Mouse-Over erstmal überprüfen, was genau dahinter steckt.
Wo die hinführen, richtig.
Ja. Was kann man denn sonst noch machen? Was bleibt einem dem übrig als Nutzer?
Eigentlich gibt es eine Präventivlösung, die alle Ransomware-Probleme löst und das Backup zu machen. Ne? Also viele sträuben sich davor. Das ist natürlich immer Arbeit irgendwie, vor allem in großen Firmen da Backup-Lösungen anzulegen. Aber in dem Fall ist man dann am besten gerüstet, ne? Weil dann hat man vielleicht ein Backup, das ist dann nach dem Befall 2 Stunden alt. Gut, dann hat man in der Firma 2 Stunden an Arbeit verloren. Aber es ist immer noch besser, als dass wirklich alle Daten dann verschlüsselt sind. Und wenn die Verschlüsselung richtig gemacht ist, dann kommt man da auch ohne den Schlüssel
auch. Und da muss man aber auch sagen, das Backup, das darf nicht irgendwie auf einer Partition oder irgendwas sein, sondern das muss man am besten mit einer externen Festplatte oder so machen.
Also selbst wenn man es auf eine externe Festplatte zieht, muss man auch darauf achten, Backup machen, also Festplatte anschließen, externe Backup machen, Festplatte abziehen und in den Schrank packen und auch nicht auf ein Netzwerklaufwerk das Backup auslagern, weil in der Regel ist es so, Erpressungstrojaner nehmen alle Laufwerke, egal wie sie angeschlossen sind, auch Netzwerklaufwerke und verschlüsseln dann wirklich alles. Ne?
Ich glaube, eine ganz wichtige Erkenntnis an dem Thema ist, also ich habe früher auch selten Backups gemacht, das ist ja unangenehm und lästig. Aber wenn man,
obwohl, ist es immer noch so lästig, wenn man es einmal eingestellt hat?
Ja, dann geht es tatsächlich. Also wir haben ja auch schon so Lösungen mit diesem kostenlosen Duplicati-Tool vorgestellt. Das richtet man einmal ein und dann sichert es das Wichtigste in die Cloud, wenn man möchte, verschlüsselt. Oder auf USB-Laufwerke, die man nur ab und zu anschließt. Also das geht dann tatsächlich. Das merkt man nicht mehr, das läuft. Man nimmt sich da eine Stunde Zeit und ist dann eben vor Krypto-Trojanern gewappnet. Man sollte sich einfach darüber im Klaren sein, dass alles, was man auf dem Rechner hat, wo man selber drankommt, im Zweifel dann verschlüsselt ist. Wenn man da mal einfach so eine kleine Runde durch den Rechner macht, Fotos, Videos, Dokumente, Arbeitsdokumente, Quellcode, was auch immer, und sich vorstellt, das ist dann einfach weg, also man kommt nicht mehr ran, dann überlegt man sich vielleicht, ob man nicht mal einfach eine Stunde Zeit nimmt, um dieses Backup-Tool einzurichten.
Ja, also ich habe auf jeden Fall in der Familie gemerkt, dass selbst das schon überfordern kann und dass man tatsächlich auch einfach nur jemanden anleiten muss, eine externe Festplatte per USB einzustecken und dann kommt ja meistens schon der Dialog vom System, wollen Sie eine regelmäßige Datensicherung einrichten und dass selbst das manchmal zu viel ist. Aber da fehlt dann wahrscheinlich einfach auch Computerbildung oder Medienbildung. Also das,
muss man dann als jemand, der sich mit Computern auskennt, dann die Leute für sensibilisieren. Ne? Genauso wie die Admins in Unternehmen ihre Mitarbeiter sensibilisieren müssen für nicht gleich alles öffnen von einer E-Mail, muss man dann halt auch wiederum die Admins sensibilisieren. Leute, ihr müsst Backup machen, nicht drüber nachdenken, sondern jetzt. Am besten sofort eins machen. Ne?
Was sollen denn die Leute machen, deren Daten jetzt verschlüsselt sind, die da irgendwie drankommen wollen?
Ja. Also es gibt verschiedene Workarounds, die man probieren kann. Man kann zum Beispiel versuchen, mit Forensik-Tools wie Recuva oder Photorec kann man probieren, die Festplatte nach den unverschlüsselten Originaldaten zu durchsuchen. Weil ein Verschlüsselungstrojaner nimmt eine Datei, verschlüsselt die und löscht dann das Original. Aber Windows löscht die in dem Sinne nicht, sondern markiert die nur als gelöscht. Das heißt, die liegen noch irgendwo auf der Platte und unter Umständen kann man dann mit so einem Forensik-Tool das unverschlüsselte Original wiederherstellen. Aber aus eigener Erfahrung, wir haben das viel getestet, ist die Erfolgsquote eigentlich sehr, sehr gering, wenn nicht sogar fast gen Null. Ansonsten kann man versuchen noch, wenn man es unter Windows aktiviert hat, über die Schattenkopien, darüber legt Windows so Versionsstände an, also quasi Stände des Systems, die man wiederherstellen kann. Aber meistens gehört es auch schon zum Standardhandwerkzeug von einem Erpressungstrojaner, der löscht auch standardmäßig dann die Schattenkopien mit. Ne? Und ansonsten kann man sagen, Festplatte ausbauen, erstmal in den Schrank packen mit den verschlüsselten Daten und dann hoffen, dass vielleicht ein Entschlüsselungstool kommt.
dass er wirklich kostenlos zugänglich ist.
Also, ja. Also es gibt viele Sicherheitsforscher, die suchen dann irgendwie nach Lücken, dass die Verschlüsselung irgendwo nicht optimal umgesetzt wurde. Das passiert auch regelmäßig. Also es gab auch für den Vorgänger von GoldenEye, für Petya gab es auch schon mal für eine Version ein Entschlüsselungstool. Aber man kann jetzt nicht prophezeien, dann und dann wird eins kommen. Das weiß halt niemand. Ne? Aber wenn so eins kommt, dann kann man relativ einfach mit ein paar Mausklicks, so wie wir das in der Vergangenheit auch schon gemacht haben, bei Erpressungstrojanern, die quasi gebrochen wurden, kann man dann seine Dateien wieder entschlüsseln lassen. Mhm. Und zum Beispiel bei Tesla Crypt, auch ein riesen Erpressungstrojaner, da war es so, dass die Drahtzieher irgendwann Stecker gezogen haben. Die haben gesagt, so Leute, das war's, aus welchen Gründen auch immer. Und die haben den Masterschlüssel dann veröffentlicht. Das heißt, alle Opfer von Tesla Crypt konnten dann ihre Daten wieder entschlüsseln. Ne?
Mhm. Nochmal so als ganz grundsätzliche Frage, und die stellt auch gerade jemand hier im Chat. Trifft der Trojaner oder diese Trojaner, treffen die ausschließlich Firmen? Oder sind das auch tatsächlich, ist das der einzelne Nutzer zu Hause?
Also bei GoldenEye, bei der Ransomware GoldenEye sind es aktuell wirklich explizit, würde ich sagen, ausschließlich Personalabteilungen von Unternehmen. Loki und Co. und Tesla Crypt haben es auch auf Privatnutzer abgesehen. Ne? Also aktuell die Welle geht jetzt gegen Firmen, sage ich mal. Mhm. Aber man sollte nicht ausschließen, dass vielleicht wieder eine andere Variante kommt, die dann auch wieder auf Private losgeht.
Es gab ja auch einige, die sich auf Krankenhäuser oder in Krankenhäusern einnisten konnten oder in Behörden. Und da haben ja teilweise, weil das ja auch so quasi kritische Infrastruktur im Krankenhaus war, die dann bezahlt, also die Bitcoin bezahlt, einfach um da die Systeme wieder ans Laufen zu kriegen.
Und da haben wir auch einen Trend beobachtet, dass die Erpresser auch ihre Lösegeldforderungen so ein bisschen anpassen. Also in der Regel ist es so, für Privatnutzer war es früher immer ein Bitcoin, zum damaligen Kurs waren das so 400 Euro, heute ist es auch mehr. Und bei den Krankenhäusern, die haben dann, glaube ich, teilweise Zehntausende von Euro dann schon gezahlt. Mhm. Also da haben die dann auch geguckt, okay, jetzt haben wir da wirklich eine Riesenfirma angegriffen, die sind befallen, da können wir auch dann mehr abgreifen. Ne? Also das ist schon wirklich ein Geschäftsmodell, was da
steckt. Ich meine, gerade Verwaltungen dürfen meistens auch nichts anderes benutzen als ein bestimmtes Betriebssystem.
Richtig,
und dann ist klar, dass sie da auf jeden Fall Erfolg haben werden. Mhm. Hier ist noch eine Frage von Caron. Was ist denn, wenn ich meine Dateien selber schon verschlüsselt habe? Werden die dann auch gefunden und auch nochmal verschlüsselt?
Kommt vor, ja. Es gibt welche, die haben sich auch auf bestimmte Endungen spezialisiert, die eben zum Beispiel TrueCrypt oder VeraCrypt benutzen, sodass dann nochmal eine zweite Verschlüsselungsschicht drumherum ist, an die man aber nicht rankommt.
Hey, okay.
Also da kann man, ist das leider kein Schutz in dem Fall.
Okay, und hier kommt Exilholzsteiner24, sagt, naja, warum soll ich denn die Festplatte ausbauen? Es reicht doch, von einem externen Medium zu booten, ein Image der Festplatte zu ziehen und anschließend die Festplatte platt zu machen.
Ja? Alternative Herangehensweise kann man auch machen, klar,
logisch. Okay, super. Dann haben wir noch einen Tipp, wie man das Ganze lösen kann. Ja, wir wollten eigentlich auch heute in der Sendung mal ganz grundsätzlich darauf eingehen, dass eben jetzt dieses Jahr sehr viele Erpressungstrojaner im Umlauf waren und eben scheinbar sehr erfolgreich waren. Aber dieses Jahr sind ja noch einige andere Sachen passiert. Und da kannst du uns eigentlich was zu erzählen, so als kleinen Rückblick auf das Jahr und die Security, ich will nicht sagen Ereignisse, das klingt so euphemistisch, sondern Vorfälle.
Ja, also Kryptotrojaner waren mit so das Hauptereignis. Hat ja im Frühjahr mit Loki angefangen. Es hat ja tausende Infektionen in Deutschland gegeben pro Stunde. Und es hat uns alle eiskalt erwischt, weil es gab diese Dinger zwar, man kannte die so, da gibt es welche, die machen das, aber dann wurden die plötzlich richtig professionell und auch sehr gut verteilt. Aber darüber hinaus gab es zum Beispiel noch IoT, Internet of Things, Internet der Dinge ist ein großes Thema. Da werden gerade massenweise Geräte, also von der Webcam über den Router bis zum Kühlschrank, was auch immer, also alle Geräte, die mit dem Netz verbunden sind, werden massenweise angegriffen und eben in Botnetze eingespannt, um damit wieder weitere Angriffe zu fahren. Das ist richtig krass gewesen dieses Jahr und hat auch erhebliche Schäden verursacht.
Und diese großen Botnetze, die sind ja für vieles verantwortlich. Also nicht nur, dass sie eben die DDoS-Angriffe fahren können, sondern sie verteilen ja auch eben Malware, Spam-Mails oder auch die Erpressungstrojaner, oder?
Die kann man auch als Spam-Schleuder in dem Fall nicht missbrauchen, sondern gebrauchen. Und ja, die können dann halt auch Spam mit Trojanern und so weiter rausschicken. Und vor kurzem wurde auch dieses Avalanche-Schleuder Botnet hochgenommen. Das war ja auch eine Riesennummer. Die waren, glaube ich, weltweit aktiv. Ne? Und ja.
Zum einen geht es halt immer darum, weitere Opfer zu finden, also weitere Geräte zu infizieren, sei es nun Windows-Geräte oder eben vernetzte Geräte anderer Art. Und zum anderen geht es halt darum, auch konkrete Aufträge auszuführen. So die Kriminellen, die das betreiben, bieten ihre Dienste an, die vermieten dieses Botnet oft. Und dann kann man hingehen, wenn man es auf irgendjemanden abgesehen hat, auf eine Webseite, einen Online-Shop, was auch immer, und sagen, hier, für eine Stunde, weiß ich nicht, 5 Bitcoin, greift die mal mit dem Delos an. Und dann sind die in der Regel auch nicht erreichbar.
Bei dieser Golden-Eye-Geschichte hieß es kurz, und das hat, glaube ich, der Kollege Fabian Scherschel geschrieben, dass es vielleicht eine Racheaktion war. Habt ihr da mehr Hinweise zu erhalten?
Naja, also in dem Sinne, also die ersten Mails, die rausgingen mit diesen gefährlichen Excel-Tabellen im Anhang, die gefälschten Bewerbungsmails, die wurden halt im Namen von Rolf Drescher, war es, glaube ich, die wurden im Namen von Rolf Drescher verschickt. Und das ist einer, der hat ein Entschlüsselungstool für Petya, also den Vorgänger von GoldenEye, entworfen. Und ja, in dem Sinne wollen die Kriminellen dem dann halt eins auswischen, also eine Retourkutsche halt. Ne? Man konnte die Mails dann nach dem Schema, das war dann immer rolf.drescher@irgendwas oder 1988drescher@irgendwas, konnte man diese Mails auch schon ganz gut erkennen. Aber heute Morgen haben wir jetzt schon Leser-E-Mails bekommen, dass sich die Absenderadressen jetzt verändert haben. Also unter anderem A.Meyer, also irgendwelche, sag ich mal, generischen Namen oder so. Also das ist jetzt kein eindeutiges Identifizierungsmerkmal mehr. Ne?
So eine reine Racheaktion kann man da, glaube ich, auch ausschließen. Also es ist, geht da in erster Linie um finanzielle Absichten. Und das ist noch so obendrauf, dass sie
irgendwie einen Seitenhieb halt noch, ne? Genau.
Ja. Also, dass sie sich ein bisschen drüber lustig machen, so, wir zeigen es euch. Mhm. Hier kommt noch eine Frage wegen Internet of Things oder auch, wie einige jetzt hier schreiben, Internet of Trojaner. meint ihr, so als heiße Security, dass es in Zukunft noch ein Internet of Things Super-GAU geben wird? Ist das sehr realistisch?
Ja, auf jeden Fall. Der ist ja jetzt schon im Gange und das wird auch noch mehr werden. Also unser Chef Jürgen Schmidt, der plädiert ja auch darauf, dass jetzt endlich mal wirklich Maßnahmen geschaffen werden müssen, dass nicht jedes Gerät einfach so ans Internet dran angeschlossen werden darf. Also da müssen irgendwelche Regularien her, dass man das mal so ein bisschen steuern kann. Am besten von staatlicher Seite. Das BSI hat da auch schon Ideen in den Raum geworfen. Und meiner Meinung nach ist das auf jeden Fall richtig, um das irgendwie in den Griff zu kriegen. Das Problem ist, es sind ja jetzt schon Milliarden von Geräten, IoT-Geräten angeschlossen. Für die greift es dann nicht mehr. Und ich würde da sogar noch einen draufsetzen, neben diesen zwingenden Richtlinien, dass man auch irgendwie den Hersteller an eine Update-Pflicht bindet. Also dass man quasi sagt, so, du bringst jetzt eine IP-Kamera raus und du musst diese Kamera mindestens 5 Jahre mit Sicherheitsupdates versorgen. Weil das ist nämlich auch eine Krux. Viele IoT-Geräte, wie zum Beispiel ein smarter Kühlschrank oder so, unter Umständen lassen die sich gar nicht vom Nutzer aktualisieren. Das heißt, wenn da eine Sicherheitslücke drin ist, bleibt die da auch und ich kann gar nichts machen. Ne?
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es irgendwo auch ein Datenleck gegeben hat, sodass diese Daten zu Personalern irgendwo abgegriffen werden konnten, um diese wirklich präzise formulierten E-Mails zu verschicken. Wie schätzt ihr dann die Gefahr durch, immer mehr Daten in der Cloud ein und durch Hackerangriffe?
Naja, das ist ja schon gegeben. Ne? Also ich meine, im Endeffekt könnte man auch darüber spekulieren, dass irgendwie ein Botnetz auf irgendwelche Server angesetzt wurde, um gerade diese Social Engineering Daten dann abzuziehen. Ne? Also es ist ja auch ein Geschäftsmodell von nicht nur von Facebook, sondern auch von richtigen Kriminellen, sage ich mal, irgendwie persönliche Daten abzuziehen und die dann halt für solche gefälschten Mails oder andere Betrugszwecke dann zu missbrauchen halt. Ne? Also das ist definitiv auch im vollen Gange. Ne?
Also kann auch ein Tipp sein, vielleicht zu versuchen, also Datensparsamkeit, weniger persönliche Daten im Netz zu hinterlassen?
Ist schwierig. Ne? Also man hinterlässt natürlich immer irgendwie Spuren. Es gibt dann natürlich die, sag ich mal, jetzt nicht negativ gemeint, die Hardcore-Aluhutträger, die sich dann mit dem Tor-Browser im anonymisierten Netz ausschließlich bewegen. Da ist es dann schon sichergestellt, dass man eigentlich keine Spuren hinterlässt. Aber ich sag mal, als normaler Mensch, der im Netz unterwegs ist und auch einen Facebook-Account hat, ist es eigentlich unmöglich, keine Spuren zu hinterlassen.
Und sich da dadurch auch eben für Social Engineering irgendwie verwundbar zu machen.
Also man muss ja nur seinen vollen Namen irgendwo hinterlassen und das Geburtsdatum und dann kann man unter Umständen vielleicht schon bei der Bank anrufen und sagen, ich bin der und der und ich möchte was zurücksetzen. Ja, sagen Sie doch mal Ihr Geburtsdatum.
Ja.
Das ist schon passiert. Ne?
Da eben auch unsere E-Mail-Adressen einfach eigentlich so öffentlich einsehbar sind. Wir wollen ja auch erreicht werden und verteilen unsere E-Mail-Adressen. Kann man denn sonst noch irgendwas tun? Also E-Mail-Signaturen auf E-Mail-Signaturen bestehen. Was sind da eure Tipps?
Mal ganz kurz zu dem Kernproblem. Also wie groß das überhaupt ist, ja. Das hat man in diesem Jahr auch sehr schön gesehen, um nochmal zum Thema Rückblick zurückzukommen. Also wir hatten sehr viele Fälle von Datenleaks, also von sehr großen Datenpaketen, von ich glaube, Yahoo war einer der größten Betroffenen mit über 400 Millionen Datensätzen, also Passwort-Hashes, E-Mail-Adressen, persönliche Daten und so weiter. Und davon sind dieses Jahr reihenweise ganz viele aufgetaucht. Insgesamt sind es, glaube ich, insgesamt über 3 Milliarden müssten es sein, die man auch öffentlich einsehen und durchsuchen kann.
Und dann für so welche Sachen nutzt.
Ja. Und die werden halt auch im Darknet sehr aktiv gehandelt. Also man kann sich für ein paar hundert Dollar auch sehr große Datenpakete kaufen und dann für beliebige Zwecke missbrauchen. Ein Hauptproblem an der Sache ist, dass diese ganzen Vorfälle schon sehr lange zurückliegen. Also diese ganzen Hacks liegen zum Teil Jahre zurück.
Also wie LinkedIn zum Beispiel.
Ja. Und man weiß quasi, es wurde teilweise ein bisschen bekannt, ne? Da ist ein Hackerangriff passiert und da sind ein paar Daten abgeflossen. Aber dieser volle Umfang, der wird erst jetzt bekannt. Und das bedeutet im Umkehrschluss, diese Daten sind schon seit vielen Jahren in Händen von Cyberkriminellen und werden auch missbraucht. Und jetzt, wo sie öffentlich werden, ist eigentlich der Zeitpunkt, wo sie kaum noch Wert haben für die Kriminellen. Also das heißt, sie wurden schon, soweit es geht, ausgenutzt, zu Geld gemacht. Und ohne, dass es die Nutzer wirklich wussten und handeln konnten. Und das hat dieses Jahr sehr deutlich gezeigt, dass man muss quasi jetzt damit rechnen, dass irgendein Passwort von irgendeinem Dienst im Netz kursiert und auch potenziell missbraucht wird. Man kann das, wenn es um diese alten Fälle geht, kann man das über Have I Been Pwned zum Beispiel, das ist so eine spezielle Webseite, wo diese ganzen Daten zusammengefasst werden. Mhm. Da kann man überprüfen, ob man bei diesen alten Vorfällen.
Also man gibt seine E-Mail-Adresse zum Beispiel ein und dann wird einem gesagt, ob es irgendwo eine Datenbank quasi aufgetaucht ist, wo das auftaucht.
Genau, und das sind zum Teil auch Dienste, die man gar nicht mehr auf dem Schirm hat. MySpace zum Beispiel hat ja jeder wahrscheinlich irgendwann mal ausprobiert, aber dass die Daten da noch liegen und auch abgegriffen werden können. Ich glaube, es haben weniger auf dem Schirm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwo dabei ist, ist sehr groß. Also wenn man seine Mailadresse da eintippt, ich denke mal, bei mindestens jedem zweiten werden da mindestens 1, 2, 3 Treffer auch tatsächlich dann auftauchen.
Also ich war bei MySpace, haben sie meine Daten abgezogen, Last.fm. Und noch bei zwei anderen Services.
Bei mir war es Trillion und ich habe dann festgestellt, ich hatte aber irgendwann mal das Passwort schon wieder geändert. Ja, aber ja, man macht das viel, gar nicht so häufig, wie man sollte. Oder hat viel zu unsichere Passwörter.
Oder überall das gleiche Passwort. Das ist ja das größte Problem.
Das ist auch ein super Gau.
Es geht ja weniger um die Daten. Also wenn ein Cyberkriminelle irgendwo eindringen, dann haben sie ja alles schon, was es da zu holen gibt. Denen geht es nicht um das, um den Zugang zu diesem Dienst. Den haben sie ja schon. Es geht vielmehr darum, das Passwort bei anderen Diensten durchzuprobieren. Und also bei Netflix, bei Steam und bei ganz vielen anderen, PayPal, eBay, Amazon. Und diese Zugänge dann wieder zu missbrauchen oder zu verkaufen. Also zum Beispiel der Schwarzmarkthandel mit Netflix-Account, hattest du ja was zum Heft.
Ja.
Da kann man sich, weiß nicht, für $3 wie Lifetime Netflix oder so kaufen. Die kommen aus solchen Quellen, weil Leute Passwörter recyceln, weil sie halt eben bequem sind. Das ist so eine der größten Gefahren im Internet. Also wenn man überall das gleiche Passwort hat, hat man irgendwann ein echt großes Problem.
Ja, das ist ganz grundsätzlich eigentlich zu diesen Sicherheitsfragen zu sagen. Zu GoldenEye, um da nochmal drauf zurückzukommen. Also im Zweifel wissen die Kriminellen schon ganz schön viel über uns wegen der Datenleaks, die es gab. Oder Datenhacks. Ein Leak ist ja eigentlich nochmal was anderes. Und man kann nur mit gesundem Menschenverstand und so einigen kleinen Kniffen dem Ganzen auf die Spur kommen, wie ihr das schon beschrieben habt.
Ja, und man erkennt die Mails auch nicht mehr. Also es gibt ja auch Online-Shops werden ja täglich gehackt, da werden Kundendaten mitgenommen. Also ich muss davon ausgehen, dass der Online-Shop, bei dem ich letzte Woche bestellt habe, mir vermeintlich nächste Woche eine Mail schickt, die sehr gut aussieht mit meinen Daten, mit meiner Bankverbindung, mit irgendeiner komischen Datei im Anhang, die ich öffnen soll. Also gesunder Menschenverstand ist da das Wichtigste, was man einsetzen kann. Also gerade bei Dateianhängen, alles was ausführbar ist, ist sehr, sehr skeptisch zu begutachten und im Zweifel eher nicht auszuführen. Und bei Office-Dokumenten eben Makros. Makros kommen selten zum Einsatz, die sind selten zur Darstellung eines Dokuments erforderlich. Die sollte man nur aktivieren, wenn man ungefähr weiß.
Ja, es gibt auch, also Admins können zum Beispiel auch in Firmen über eine Windows-Gruppenrichtlinie, können die zum Beispiel für Office 2016, also dann für Excel, Word und so weiter, können die dann quasi mit Fernsteuerung über die Gruppenrichtlinie, können die dann die Makros einfach global deaktivieren. Ne? Und da haben wir auch eine Meldung auf heise.de zu und Microsoft stellte auch das nötige Skript zur Verfügung zum Download. Und dann kann man das eigentlich mit relativ wenigen Schritten schon mal ein Einfallstor so ein bisschen schließen dann. Ne?
Also was wir auch grundsätzlich als Tipp geben, ist ja immer, dass man sich nicht unter Druck setzen lassen soll. Also wenn eine E-Mail irgendwie sagt, sie müssen aber jetzt schnell quasi in den Anhang gucken, weil es stehen Zahlungen aus oder so, dass man da auch nicht drauf eingeht.
Ja.
Und davon ausgeht, oder man sollte davon ausgehen, dass auch die eigene Bank oder andere Unternehmen, mit denen man so seine Geschäfte treibt, einem im Zweifel, wenn es um wirklich was geht, um Geld, nicht unbedingt eine E-Mail schicken, sondern normal per Post einen Brief.
Richtig, ja.
Hier ist noch eine Frage von Jakob. Die Bitcoin-Adressen könnten doch auch eine Spur zu den Tätern sein.
Ja, also wir hatten auch mal Kontakt mit einem IT-Dienstleister, der hat, also das Problem ist, die befinden sich im Tor-Netzwerk, ne? Und da ist auch alles anonymisiert und nicht zurückverfolgbar, das sind komplexe Knotensysteme und wenn man da drin sich richtig einrichtet, kann man Server im Grunde auch nicht lokalisieren und der IT-Dienstleister, mit dem wir mal Kontakt hatten, der hat es schon geschafft, auf so einen Server draufzukommen. Und da gab es wohl auch auf dem Server eine Anwendung, die eine Sicherheitslücke hatte. Und dann ist der quasi in den Server der Hacker eingestiegen, war da auch drauf. Das haben die aber ganz schnell erkannt. Und eine halbe Stunde später war der Server dann natürlich nicht mehr erreichbar halt. Ne? Also es ist schon klar eine mögliche Spur. Aber die Kriminellen wissen ja auch, was sie machen. Im schlimmsten Fall wissen die das. Und dann sichern die sich da ab und verwischen ihre Spuren. Und also das ist wirklich eigentlich fast unmöglich, da irgendwas zu lokalisieren. Ne?
Auch die Geldwege. Ne? Das Bitcoin-Bezahlsystem ist im Prinzip transparent. Also man kann sehr genau zurückverfolgen, welche Summen fließen. Aber man kann nie so hundertprozentig sagen, wer vorne der Absender ist und wer der Empfänger ist. Mhm. Weil man sich diese Bitcoin-Wallets eben selber generiert und natürlich gibt es dann einen Punkt, wo man die Bitcoins wahrscheinlich wieder zu Baren machen will, indem man das in eine echte Währung umtauscht, also eine etablierte alte Währung, sage ich mal. Und da kann man dann unter Umständen gucken, wer hat da, welche Person will da jetzt Geld, Bitcoins in Geld umtauschen. Aber es gibt halt so viele Möglichkeiten, auch das noch zu verschleiern und Bitcoins aufzuteilen und zu mischen und oder auch irgendwo einzusetzen, wo man mit Bitcoins bezahlen kann, ohne dass man persönliche Daten angeben muss, dass es fast unmöglich ist, wenn es ein Täter darauf anlegt, nicht erkannt zu werden, ihn dann anhand seiner Bitcoin-Adresse ausfindig zu machen.
Okay, also wir werden wahrscheinlich in nächster Zeit nicht erfahren, wer dahinter steckt. Mhm. Wollt ihr vielleicht noch zum Abschluss der Sendung kurz zusammenfassen, was man tun sollte?
Also, Backups machen, bei Mails kritisch aufpassen und wenn man merkt, dass irgendwas Komisches mit dem Rechner passiert und Erpressungstrojaner Verdacht hat, hart ausschalten und der IT Bescheid sagen.
Ja, und im Jahr 2007 wird uns das Ganze wahrscheinlich noch weiter verfolgen. Es hat ja wirklich schon im Jahr 2016 zugenommen, die Attacken, und ihr werdet weiter darüber berichten, wie man sich schützen kann.
Genau, sobald wir was wissen, geben wir es raus. Wir müssen davon ausgehen, dass es weiter funktioniert. Die Leute werden einfach auf dem falschen Fuß erwischt. Ne? Also deine Daten, du hast keine Backups gemacht, die verschlüsseln deine Daten und kommst nicht mehr ran. Was willst du machen? Also das Geschäftsmodell funktioniert und wahrscheinlich wird es leider auch weitergehen.
Okay, also wenn wir das Geschäftsmodell kaputt machen wollen, E-Mails sorgfältig lesen und Backups machen. Macht's gut, bis zur nächsten Woche.
Mhm. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.